An diesem Montag, den 14. Mai 2012, es ist 16:04 Uhr, damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Die ganz besondere Hilfe ist zu Gast. Willkommen im Studio von Radio Free FM, Herr Florian Jans.
Hallo.
Dann Frau Sabine Hartmann.
Hallo.
Und Herr Reinhard Böhm.
Servus.
Ja, Sie drei haben ganz unterschiedliche Hintergründe und Funktionen in dem Komplex, den wir heute besprechen wollen. Aber das Ganze führt sich zusammen, wenn es darum geht, Kindern zu helfen, Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Herr Böhm, Sie sind im Prinzip ein bisschen der Initiator der ganzen Sache. Vielleicht stellen Sie sich zuerst vor und erzählen ein bisschen, um was es denn geht.
Ich darf Sie kurz korrigieren. Mein Name ist Florian Jans und wir sind...
Was habe ich gesagt?
Böhm, Herr Böhm.
Oh, sorry,
das war ein Sinn.
So war es nicht gedacht.
Kein Problem.
Ich bin sehr sorry.
Kein Problem.
Jetzt machen wir es richtig.
Also mein Name ist Florian Jans. Ich bin Mitinitiator der Jans Besonderen Hilfe. Zusammen mit meiner Frau haben wir im Jahr 2010 den Verein gegründet. Einfach, weil wir ein Stück Glück zurückgeben wollen. Wir haben zwei gesunde Kinder und haben uns gedacht, dass wir irgendwas Sinnvolles machen wollen für die Zukunft. Und haben den Verein gegründet, um eben hier diese zwei Projekte, die wir gleich vorstellen werden, unterstützen können mit Spendengelder. Und wir wollten in unserem Netzwerk und wollen es weiterhin natürlich Spendengelder hierfür einsammeln.
Die Projekte, die Sie vorstellen wollen oder die Sie unterstützen, wie sehen die aus? Wie heißen die? Sind es auch Vereine?
Das ist zum einen diese Kunsttherapie, die in der Klinik in Ulm angeboten wird durch die Frau Hartmann. Und zum anderen sind es die Doktor-Clowns, die auch wöchentlich in der Klinik da sind. Und die Doktor-Clowns, das ist ein eigenständiger Verein, den wir durch die ganz besondere Hilfe finanziell unterstützen.
Wie funktioniert es das Ganze mit den Finanzen? Denn man braucht ja schon ein bisschen Geld, um bestimmte Therapie anzubieten, um eben auch Clowns zu engagieren, die professionell arbeitend in der Klinik auftreten. Die machen ja nicht einfach irgendwelche Späße in der Klinik, sondern die überlegen sich ja, welche Kinder sind da, was können die im Moment vertragen. Wie funktioniert das Ganze? Wie sammeln Sie die Spenden ein und wo hat es eigentlich angefangen? Denn man braucht ja auch mal irgendwie einen Kontakt zu einer Klinik.
Genau. Also der Grundstock damals, die ursprüngliche Idee, die hatten wir, wie gesagt, im Jahr 2010. Wir wollten irgendwas Gutes tun und haben uns Gedanken gemacht, was können wir überhaupt Gutes tun? Und da wir in der Vergangenheit schon längere Zeit zwei Patenkinder in Afrika haben, haben wir uns überlegt, wollen wir uns da weiterhin engagieren oder wollen wir was Regionales machen? Und dann hat meine Frau eigentlich gesagt, komm, wir machen was Regionales. Hier ist die Aufmerksamkeit auch viel höher, um Spenden irgendwo eintreiben zu können. Und dann haben wir einen guten alten Freund von uns angerufen, den Professor Dr. Gerhard Gedicke, der derzeit an der Charité in Berlin in der Kinderklinik arbeitet. Der war früher jahrelang in Ulm in der Kinderklinik und ihn haben wir um Rat gefragt, Mensch Gerhard, was können wir unterstützen, was macht denn auch Sinn aus deiner Meinung heraus? Und dann fiel sofort das Wort Klinik-Clowns. Wenn ihr irgendwas macht, dann unterstützt die Klinik-Clowns. Er selber ist auch in Berlin Mitglied in einem Verein, in einer Initiative, die Klinik-Clowns unterstützen. Und er hat uns das wärmstens ans Herz gelegt, weil einfach der Erfolg bzw. auch die Art und Weise des Arbeiten der Klinik-Clowns sehr wichtig ist für die Kliniken und auch für den Heilungsprozess. Ja, und dann war damals, ich erinnere mich zurück, Herbst bzw. die Weihnachtszeit. Wir sind dann auf einen Adventsbasar gegangen an der Kinderklinik in Ulm, haben den Herrn Böhm dort kennengelernt von den Doktor-Clowns. Wir haben noch nicht zu erkennen gegeben, was wir vorhaben, haben ihn einfach mal interviewt, was er hier so macht, wie der Ablauf so ist. Und er hat uns das sehr genau geschildert und erklärt. Und an diesem Tag durften wir auch dann die Sabine Hartmann auch kennenlernen von der Maltherapie von der Kinderklinik. Und meine Frau und ich sind nach Hause gegangen und für uns war das Konzept eigentlich klar. Wir möchten mit dem Verein Jans Besondere Hilfe in Zukunft diese beiden Einrichtungen unterstützen mit Spendengeldern. Und dann war unser Konzept geboren. Und hat es keine 4 bis 6 Wochen gedauert und wir haben die Gemeinnützigkeit für einen Verein erhalten vom Finanzamt Ulm. Wir haben eine Internetseite erstellt, wo wir eben Aufmerksamkeit erregen wollen für den Verein. Wir haben Flyer drucken lassen und haben wir uns auch gesagt, Mensch, wir wollen dieses Jahr an Weihnachten in unserer Firmengruppe den Kunden die Nachricht weiterbringen, dass wir den Verein gegründet haben und haben einen Grundbetrag als Sockel damals in den Verein als Spendengelder eingelegt und haben auf Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr verzichtet. Ja, haben die Kunden entsprechend angeschrieben. Ja, und so ist der Verein entstanden. Die Idee war durch, wir haben sie umgesetzt und sammeln seither Spenden ein. Was uns vielleicht noch ganz arg wichtig war, dass jeder, der irgendwie mitmachen will und auch nicht nur einen großen Geldbeutel hat, sondern auch sagt, ich will mit wenig vieles erreichen, haben wir gesagt, ab 5 Euro im Monat kann man einen Dauerauftrag einrichten und eben die ganz besondere Hilfe unterstützen. Und somit weiß man, dass man mit 5 Euro Gutes tut. Was auch noch wichtig ist bei der ganz besonderen Hilfe, 100% der Spendengelder kommen auch bei beiden Einrichtungen an. Die Verwaltungskosten und die Verwaltungsarbeiten, die macht meine Frau und ich komplett ehrenamtlich. Und so hat der Spender die Gewissheit natürlich, dass 100% der gespendeten Gelder auch dort ankommen.
Das erhöht natürlich die Spendenbereitschaft, wenn man weiß, das Geld ist gut angelegt. Das haben wir schon gesehen, Herr Böhm. Sie sind bei einem eingetragenen Verein. Wie ist es bei der Frau Hartmann? Sind Sie praktisch Klinikangestellte oder ist es bei Ihnen auch was, das vereinsmäßig läuft, das gemeinnützig ist?
Okay, da dazu ein paar Takte zum Anfang. 2002 durfte ich im Rahmen vom Praxissemester in der Kinderonkologie beginnen. Das war Neuland und das war auch ein Versuch. Und es waren letztendlich die Eltern, die angefangen haben, das wollen wir hier behalten, und die zusammen mit dem Stationsteam angefangen haben, diesen Adventsbasar, von dem der Herr Jans gerade berichtet hat, auf die Füße zu stellen. Also der war 2003 der erste. Und haben die von allen Ecken her, die Omas, Opas, haben bastelt und Socken gestrickt und Plätzchen backen und haben das gebracht. Und der Erlös ist für die Kunsttherapie dann eingebracht worden. Ich erinnere mich noch, da kam eine Dame und die hat gemeint, ich habe 3 Zuchtkatzen veräußert und den Erlös kriegst jetzt du, Sabine. Und ja, ihr Kind war auch bei uns in der Onkologie. Und
das heißt, Sie sind Therapeutin in der Onkologie in der Klinik?
Ja, genau. Aber so ist es angegangen und so ist es auch immer mehr geworden. Das war am Anfang nur ein 2-Vormittagsjob mit 400-Euro Basis und ist 2006 auf eine halbe Stelle umgestellt worden. Die Klinik konnte dann eine richtige halbe Stelle einrichten und 2009 war es dann nur eine 75% Stelle.
Wie viele Kinder sind denn regelmäßig bei Ihnen?
Also das schwankt natürlich. Manchmal sind nur 5 da, dann ist es etwas ruhiger. Wobei natürlich trotzdem ein bisschen Lernpegel immer dabei ist, wenn unsere Kinder dann im Gang mit den Infusionsständern unterwegs sind. Aber oft, also wir können bis zu 12 Betten belegen. Dann muss man sich auch vorstellen, dass die Eltern teilweise auch mit da schlafen im Zimmer. Und je nachdem, wie die Situation ist bei den Kindern, manchmal können die nur ein Zimmer oder dürfen die nur einzeln im Zimmer bleiben, weil sie andere anstecken würden oder weil ihre Leukos so niedrig sind, ihre Blutwerte einfach so schlecht sind. Und je nachdem kann man sagen, zwischen 5 und 12.
Ja, welches Alter haben die Kinder, die bei Ihnen sind, und welche Krankheiten haben die?
Ja, so hart sich das anhört, von frisch geschlupft auf gut Schwäbisch, Säugling, bis zu jungen Erwachsenen. Wir haben in der Kinderonkologie das Glück, dass wir sehr viele heilen können. Da hat die Forschung einfach richtig viel Pracht. Aber es ist natürlich auch sehr schwierig. Die Situation ist ganz anders. Wenn ein Säugling da ist, dann muss man einfach gucken, dass die Mutter entlastet wird, die vielleicht dann auch malen will und ich mal das Kind dann einfach nur trage oder das Geschwisterkind mit einbinde. Und dann sind es natürlich unsere jungen Erwachsenen, die auch sich aussuchen dürfen, ob sie bei uns weiterhin betreut werden, wenn sie noch im gewissen Alter sind, aber die oft dann auch 23 Jahre dann sind, wenn die Ersterkrankung bei uns statt behandelt worden ist, dann ja, so eine ordentliche Altersspanne haben wir.
Es ist ja so, die ganze Familie ist ja meistens betroffen, leidet quasi mit, wenn ein junges Familienmitglied entsprechend schwer krank ist. Und die Initiative von Herrn und Frau Jans geht ja dahin, dass die Lebensqualität der Kinder erhöht wird, und dass möglicherweise eben auch das Umfeld darunter natürlich dann aufgewertet wird, dass die Betreuer, die Therapeuten, dass denen es besser geht und eben auch der ganzen Familie. Und der Herr Böhm, als jemand, der Klinik-Clown ist, der ist sozusagen mitverantwortlich dafür, dass diese Qualität erhöht wird. Wie das genau aussieht, auch wie sich sowas anhören kann. Hörbeispiel, werden wir nachher. Die Plattform bei Radio Free FM, zu Gast heute die Jans Besondere Hilfe. Das ist ein eingetragener Verein und Herr Jans hat sich zur Aufgabe gemacht, krebskranken Kindern zu helfen, den Aufenthalt in der Klinik, der eben zwingend ist, diesen Aufenthalt zu verschönern und dem Kind Lebensqualität zu verschaffen in dieser Zeit. Dafür setzt er sich ein, sammelt auch Geld und dieses Geld ist gut angelegt. Der Weg, um den Kindern Lebensqualität zu erhöhen, führt unter anderem über die Dr. Clowns. Und einen dieser Dr. Clowns oder Klinik-Clowns haben wir hier. Das ist der Herr Reinhard Böhm. Herr Böhm, seit wann sind Sie denn Clown oder wie kamen Sie dazu, Klinik-Clown zu werden? Was haben Sie vorher gemacht?
Naja, einige behaupten, dass ich in der Klasse als Schüler schon Klassenclown war, aber das höre ich nicht immer so gern, weil ich war natürlich auch sehr fleißig und so weiter. Aber es stimmt tatsächlich, ich war schon immer jemand, der so ein bisschen seinen Kommentar zu allem Möglichen dazugeben musste und dann auch ein bisschen mit Ironie und so weiter und so fort. Und mit der Clown-Sache selber, das fing eigentlich an. Ich bin ursprünglich, habe ich eine Ausbildung gemacht als Jugend- und Heimerzieher. Ja, und habe da eben in Heimen gearbeitet und teilweise auch fürs Jugendamt als sozialpädagogischer Familienbetreuer und so. Und als ich in einem Heim gearbeitet habe, da hatten wir eine kleine Gruppe von etwa 8 Leuten und die waren so durchmischt wie so eine familiäre Gruppe, so von 8, 9 Jahren bis hoch 16, 17. Und der kleinste von denen, da gab es eben immer so Tag der offenen Tür oder entsprechende Festivitäten und so. Und jede Gruppe hat irgendwas dazu beigetragen. Und die Gruppenleiterin, die Frau Krug damals, die kam auf die Idee, dass wusste von mir, dass ich so ein bisschen clownesk auch vorher schon unterwegs war, allerdings nur so sketchmäßig bei irgendwelchen Betriebsfesten und so, und ob ich nicht mit dem Kleinen was einproben könnte. Und da fing es eigentlich mit der Clown-Sache selber an und wir haben was eingeprobt und sind auch nach dem Tag der offenen Tür, das kam relativ gut an, sind auch dann in Schulen und so weiter noch so ein bisschen aufgetreten und auch nach dem Engagement auf dieser Gruppe, als ich da schon längst weg war bei dem Verein, hat mich das immer weiter verfolgt, kann man sagen, und war auch damals in der Theatergruppe, dort haben wir auch noch ein Clownstück erarbeitet gehabt, haben uns betreuen lassen von einem Profi-Clown und so hat sich das immer weitergetragen, bis irgendwann, das war glaube 1999 oder 8, nee, es war 99, da kam im Radio in einem Konkurrenzsender kam ein Beitrag damals über die Vorarlberger Klinik-Clowns und das war unten im Süden, im Schwäbischen war ich da gerade unterwegs und das hat mich ziemlich fasziniert. Ich wusste bis dato dann noch gar nicht, dass es sowas gibt, obwohl es die Klinik-Clowns selber schon wesentlich länger gibt. Aber das hat mich sehr fasziniert und ich habe dann, wollte eigentlich zu den Vorarlberger Klinik-Clowns Kontakt aufnehmen und habe vorher aber noch einen Kurzurlaub geplant gehabt. Beim Reisebüro habe ich da mal reingeschaut und habe im Parkverbot direkt vor dem Reisebüro mein damals so Kastenwagen geparkt, wo Mords Werbung drauf war, noch von dieser Clown-Geschichte, die ich ab und zu so hobbymäßig betrieben habe. Und der Mann das war so ein Ein-Mann-Betrieb, der hat also durchs Fenster geschaut und hat gemeint, ob das mein Auto wäre. Und er kennt jemand, der einen Verein hat, der so Herzenswünsche und so erfüllt, ob der will so ein Clown-Projekt gründen, so Klinik-Clowns. Und das kam also kurz vorher habe ich im Radio davon gehört gehabt, dann hat der mich darauf angesprochen, so kam ein Kontakt zustande. Damals war das noch ein anderer Verein, für den wir gearbeitet haben. Dann die im Radio kamen, die Vorarlberger Klinik-Clowns, die haben für uns einen Workshop organisiert, wir waren am Anfang nur wenige und dort haben wir uns ein bisschen was angeeignet, durften hospitieren bei den Vorarlberger Klinik-Clowns und so fing die Geschichte an mit der Klinik-Clown-Sache. Und später dann haben wir einen eigenen Verein gegründet, weil es eben nur noch um die Klinik-Clown-Sache vorwiegend gehen sollte. Und einfach auch, es ist dann auch besser, wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Wenn man abhängig ist von Spenden, ist es natürlich schön, wenn man eine Sache richtig präsentieren kann und nicht dann so ein Portfolio von ganz vielen Sachen hat. Deshalb haben wir einen eigenen Verein gegründet. Ja, und seit Ende 2000, Anfang 2001 gibt es unseren Verein, der ein bisschen kompliziert heißt, also ausgeschrieben heißt er eigentlich Hieronymus Dr. Clowns e.V. Ja, und das hat auch einen besonderen Hintergrund. Ich wollte damals, es sollte alles unkompliziert sein. Und dann muss man sich ja eigentlich, wenn man einen Verein gründet, einen besonderen Namen hat, kommt die Frage, lässt man sich den Vereinsnamen schützen? Ich habe dann einfach gesagt, setzen wir einfach einen ungewöhnlichen Namen davor. Und dann sind wir uns sicher, das gibt es nicht nochmal, kriegen wir keine Schwierigkeiten. Und damit war auch ähnlich wie beim Herrn Jans im Umfeld Leute gesucht, Familienmitglieder, Freunde, die das mitgründen. Und eigentlich auch nie so drauf ausgewiesen, mords viele Mitglieder zu haben, sondern das Prinzip war immer, dass wir uns im Wohnzimmer treffen konnten und Vereinssitzungen abhalten konnten, ohne jetzt eine Turnhalle zu mieten oder uns über Vereinsmitglieder finanzieren zu wollen. Ja, und damit war die Sache gegründet.
Wie viele Klinik-Clowns sind Sie jetzt aktuell?
Also im Moment sind wir 8 und sind verteilt auf manche auch doppelt an mehreren Spielorten. Wir haben 4 Spielorte. Das ist also Ulm, der Standort, wo uns Jans besondere Hilfe sehr stark unterstützt. Und dann haben wir noch 3 andere Spielstätten. Das ist Friedrichshafen, Kempten, Memmingen. Und dann eben, ja, Ulm. Wir haben früher noch 2 mehr gehabt, aber die waren sehr weit weggelegen, die haben wir wieder aufgegeben. Da.
Ja, leben Sie als Klinik-Clown denn von dieser Tätigkeit oder machen Sie ansonsten noch was?
Es wäre zwar schön, wenn man das könnte, aber es geht nicht ganz, weil wir haben auch von Anfang an das Prinzip gehabt, dadurch, dass wir jetzt eigentlich nie das Bestreben hatten, ein riesiger Verein zu werden, was nichts Schlechtes ist. Es gibt große Klinik-Clown-Vereine, die sind deswegen nicht schlecht, aber dieses immer wachsen und immer mehr Marketing und immer mehr Werbung und so, das wollten wir eben nicht machen und sind dabei klein geblieben und machen aber auch so, dass wir hauptsächlich Clowns engagieren, die das nebenher machen. Das heißt, die kriegen eine Aufwandentschädigung, jeder kriegt die gleiche, egal auch wie viele Stunden er gearbeitet hat am Nachmittag. Und was wir machen, wir geben eine relativ großzügige Fahrtkostenzuschuss.
Und diese Gelder, die kommen im Prinzip vom Herrn Jans?
Die kommen in Ulm, kommen die auf jeden Fall ganz stark vom Herrn Jans. Das ist unser größter Unterstützer, wenn man es rein vom Umfang her sieht. Wir haben da zwar vorher schon regelmäßig eine Unterstützung auch durch den Förderkreis für Tumor- und krebskranke Kinder und Jugendliche gehabt, monatlich, aber ein Großteil von der jetzigen Unterstützung, wo wir wirklich sagen müssen, wir haben wesentlich weniger Sorgen seit 1,5 Jahren etwa, kommt von Jans besondere Hilfe. Also speziell hier am Standort Ulm.
Das heißt, durch die Arbeit von Herrn Jans können Sie spielen, können die Aufwandsentschädigung dann verteilen, sodass eben die Clowns dann wirklich präsent sind. Und wenn Sie jetzt in der Klinik sind, wie klingt es dann? Sie müssen ja dann auch ein bisschen anders auftreten, haben auch also extra Ihr Köfferchen mitgebracht und ein paar Utensilien.
Ja, und ich meine, obwohl wir im Radio sind, brauche ich so ein bisschen Verkleidung und muss mich ein bisschen umziehen, damit ich umschalten kann.
Man sieht und hört es über das Radio.
Sie sehen es jetzt, die Zuhörer sehen es leider nicht, aber ich meine, so schön bin ich dann da natürlich auch gar nicht. Das müssen die auch nicht sehen, es ist eine Hilfe jetzt für mich, sobald ich den Hut aufhabe. Also da bin ich dann zum Beispiel Professor Dr. Hieronymus Pinkel und der Professor Dr. Hieronymus Pinkel, komplizierter Name, der bewegt sich natürlich in den Klinikgängen etc., in den Räumen ganz anders als der Privatmann, der Herr Böhm, der da eher schüchterner ist und nicht so den raushängen lässt. Also wesentlich selbstbewusster ist der Professor Dr. Hieronymus Pinkel, der dann auch anklopft an den speziellen Türen, also da, wo wir vorher auch eine Übergabe von den Schwestern gekriegt haben. Der Herr Böhm, ich bin ja der Pinkel, der Herr Böhm, der macht so eine Übergabe vorher bei den Schwestern oder bei den Ärzten, dass die uns sagen, also wer liegt da drin, müssen aber auch auf den Datenschutz, muss der Herr Böhm auch Rücksicht nehmen. Der fragt dann also Vornamen kriegt er, Alter und weswegen das Kind denn da ist und ob es eine Begleitperson da hat und wie es ihm gerade geht. geht und ob es denn erwünscht ist, dass er überhaupt vorbeikommt. Manchmal geht es denen natürlich auch, sind sie gar nicht so gut drauf und wollen dann nicht. Wobei man sagen muss, ich, der Professor Dr. Hieronymus Pinkel, sagt natürlich, wir sind natürlich gerade wegen denen, die nicht gut drauf sind, da. Und manchmal überzeugen wir dann auch noch und klopfen trotzdem kurz leise an. Und wenn wir dann wirklich nicht gewollt werden, dann verschwinden wir auch gleich wieder. Aber wenn wir gewollt werden, und manchmal werden wir gewollt, nein, wir werden sogar oft gewollt, dann gehen wir rein ins Zimmer und dann improvisieren wir da.
Ja, super.
Sie merken schon, dieser Professor Dr. Hieronymus Pinkel hat ein etwas übersteigertes Selbstwertgefühl. Das könnte ich überhaupt nicht bringen. Und da hilft uns natürlich die Verkleidung. Wir dürfen einfach mehr und dadurch dürfen wir uns und können wir uns auch mehr trauen als die Privatperson. Und wir kriegen schneller Zugang, obwohl wir oft auch Fremde sind, als jemand anders, der auch fremd ist. Also wir haben ein sehr großes Privileg.
Naja, das ist wie die erkennbare Satire. Man darf im Prinzip alles, nur nicht Intimsphären oder Ehre verletzen. Genau. Aber ansonsten hat man wirklich ein Riesenprivileg. Und genau. Ich denke, der Professor Pinkel, der wird gebraucht. Und die Frau Hartmann darf nachher das mal aus ihrer Sicht ein bisschen schildern, wie sie den Herrn Pinkel oder den Clown einbaut. Und dann gehen wir mal über zur Maltherapie. Wir kümmern uns heute um kranke Kinder. Und haben natürlich alle die Hoffnung, dass diese Kinder nicht jung sterben, sondern dass sie geheilt werden. Frau Hartmann, Sie machen ja die Therapie und haben sich im Laufe der Zeit durchgearbeitet, Kunsttherapie, Maltherapie zu machen. Bevor Sie das ein bisschen darstellen, die Frage noch, der Herr Hartmann hat es ja schon etwas erwähnt, wie er sozusagen eingeführt wird. Er kriegt das Alter des Kindes, den Vornamen und kann die Leute dann so ansprechen. Wie organisieren Sie das im Einzelfall, dass eben die Clowns dann kommen, dass Sie die richtigen Momente erwischen, wo die Kinder dann ansprechbar sind?
Also wenn der Herr Böhm auf Station kommt, dann ändern sich schlagartig ganz viele Haltungen. Es wird aus allen Ecken ein Lächeln und ein Winken kommen.
Du meinst davon. Natürlich nicht der Herr Böhm, du meinst der Professor Dr. Hieronymus Pinkel. Wenn ja. Herr Böhm kommt, da ändert sich gar nichts.
Okay. Aber da kommen dann immer schon das leichte Grinsen zeigt sich schon bei den meisten. Aber natürlich ist der Dr. Hieronymus Pinkel eine sehr wichtige Figur und wird schlagartig erkannt und dementsprechend tauen die Kinder auf. Unser Pflegepersonal sitzt da und winkt und unsere Doktors fangen an zu shakern und das ist einfach generell wichtig. Und dann kommt es drauf an, wenn ich irgendwo beim Malen sitze mit einem großen Maltisch mit vielen Kindern, ja, dann sind die Situationen auch oftmals sehr witzig natürlich, wenn dann der Dr. Clown kommt und hier seine kunstvollen, wertvollen Kommentare dazu gibt und die Kinder, die freuen sich dann natürlich auch mordsmäßig, auch die Mütter freuen sich natürlich, es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Anders ist es natürlich, wenn ich auf Zimmer bin und wenn die Kinder einfach nicht raus dürfen und wir eins zu eins im Zimmer malen, auch dann ist es unglaublich, ja, schön, wenn dann die Tür aufkommt.
Wie oft kommt er denn, der Professor Pinkel?
Also er kommt einmal in der Woche und da wird er oftmals heiß ersehnt. Manche, die dann eigentlich auch entlassen werden an dem Tag, das weiß ich von ganz vielen, dass sie sagen, ich kann jetzt noch nicht heim, ich muss noch warten, bis der Clown da war.
Ich muss noch ein bisschen was ergänzen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es ist natürlich nicht bloß der Professor Dr. Hieronymus Pinkel im Hintergrund der Herr Böhm, sondern wir sind meistens zu zweit als Clowns und wir haben ja seit der Unterstützung von Herrn Jans auch noch eine weitere Station dazugenommen, wo extra ein Clown hingeht. Es bin nicht nur ich, also wir sind insgesamt eben 8 Clowns und in Ulm sind wir 2 Clowns im Moment und ich als Dritter bespiele noch dann die neue Station extra. Das muss man dazu sagen, es bin nicht nur ich, also ich bin zwar im Hintergrund der Vereinsvorsitzende und sonst was, und wir kommen leider auf die Station, wo die Sabine arbeitet, die Sabine Hartmann mit ihrer Kunsttherapie, nur einmal in der Woche. Und da muss man einfach dazu sagen, wir sind einmal in der Woche da, die Schwestern sind ständig da. Das dürfen wir nicht vergessen, wir haben es in gewisser Weise leicht. Wir müssen auch nicht irgendwas Schlimmes verordnen, wir müssen nicht irgendwelche Untersuchungen, die wehtun, machen. Die Schwestern haben es wesentlich schwieriger und die Sabine hat es noch schwieriger, weil die ist nicht nur einmal in der Woche da und muss auch eins ganz klar loben, dass das funktioniert, dass wir uns mal mit zum Maltisch, zum Kunsttherapietisch hinsetzen dürfen, ist ja auch, dass wir da willkommen sind. Das funktioniert nicht in jedem Krankenhaus gleich. Das kommt immer auch auf die Person an, wo man das darf, wo plötzlich so eine Interaktion zwischen Kunsttherapie und Clowns möglich wird. Und wenn das so ist, dann ist es einfach schön und dann harmoniert es. Manche Fachbereiche sind sehr oft sehr strikt getrennt und das ist manchmal schade.
Ja. Also bei Ihnen steht dann quasi im Zeugnis, war von Kindern und Kollegen heiß ersehnt. Die Kinder kennen Sie schon, die sind sicherlich nicht nur eine Woche da, sondern wie lange sind die in der Regel bei Ihnen auf Station?
Oh, am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird, dann sind die 33 Tage Minimum da oder länger. Da werden Untersuchungen, Gespräche geführt, es wird einsortiert, was für ein Krebs vorliegt. Und das ist dann auch mitunter einer der härtesten Phasen, bis man das annehmen konnte und sich organisieren konnte. Und dann kommt es drauf an, was es für ein Tumor ist. Wenn es eine Leukämie ist, die gut behandelt werden kann, können wir schon mit einem halben, dreiviertel Jahr fast durch sein, und während andere mit einem Tumor, je nachdem, Jahre da sind. Sie dürfen, wenn sie Glück haben, auch immer wieder heim. Aber es gibt einfach immer wieder ein paar Kinder, die wirklich am Stück unglaublich lange da sind, und da muss man natürlich wirklich anbieten, was geht.
Wie ist es dann mit dem Schulunterricht? Ist das auch bei Ihnen gegeben?
Ja, wir haben also im psychosozialen Bereich haben wir eine Erzieherin, wir haben eine Psychologin und wir haben eben auch die Kliniklehrer, die Kontakt halten zu den Heimatschulen, dort wo das Kind mit der Klasse dann in Verbindung bleiben kann, dass der Unterricht einfach aufgefangen werden kann. Sie werden am Krankenbett versorgt. Und das ist natürlich toll, in der Hoffnung, dass, wenn die Therapie durch ist, dass das Kind wieder zurück in die Heimatklasse kann.
Vielleicht nur ganz wenige Worte zur Therapie. Was gibt's da alles? Operation, Bestrahlung, Chemo?
Ja, also genau, das war eigentlich schon die Hauptsache.
Also die Kinder müssen im Prinzip alles durchlaufen, aber haben denn in der Freizeit eben die Schule oder die Lehrer und eben den Clown und die Therapie. Und jetzt sind wir ein bisschen bei der Mal- oder bei der Kunsttherapie angelangt. Wie haben Sie das eingeführt?
Also es ist so, dass, wie Sie bereits sagen, es sind ja verschiedene Sachen, die dann einfach stattfinden. Man ist auf Abruf, mehr oder weniger, sollen die Kinder dann zu einer Untersuchung. Das heißt, man ist im engen Kontakt mit Lehrern, Erziehern, und guckt einfach, wann hat das Kind, ja, wann wird es dem langweilig, wenn es nicht raus darf, dass man ihm was bringen kann. Und andersrum, wenn sie rauskommen auf Station, wollen sie ja auch beieinander sitzen und möchten Aktionen, möchten eine Förderung haben, dann schaut man, dass man sie zusammenkriegt an einen großen Maltisch, um einfach jedem dann seins möglich zu machen, da wo jeder steht. Das sind ja dann Dreijährige, Vierjährige, 15-, 16-Jährige, also die Spannbreite ist sehr groß. Es sind Eltern da, die malen, die ihre Leinwände dann gestalten, und wir haben sehr viele Techniken, die wir einfach haben müssen, damit wir ein dickes Angebot haben, wenn jemand so lange da ist. Und ja, es wird wirklich gern angenommen, und wie gesagt, wichtig ist immer so, sind welche auf Zimmer, die man ganz dringend betreuen muss. Die haben dann auch Vorrang, weil denen fällt natürlich die Decke auf den Kopf. Und aber wenn es dann geht, gucke ich immer noch, dass ich dann nachmittags den großen Maltisch aufmachen kann, wo man dann wirklich zusammenhocken kann. Das ist dann auch eine sehr schöne, gemütliche Atmosphäre.
Ja, gibt es auch Kinder, die so geschockt sind, oder ganze Familien, dass sie zunächst mal eigentlich alles ablehnen und erstmal aufgefangen werden müssen? Wie macht man sowas?
Das ist natürlich so. Ja, der Schock sitzt erstmal tief. Ne? Man kommt in die Klinik, alles ist fremd, dann diese komischen Untersuchungen und die Kinder, die sind natürlich dann erstmal geschockt und nehmen sich zurück. Und da heißt es, also für mich am Anfang bin ich sehr vorsichtig, ich stelle mich vor, ich erzähle einfach, was ich habe, ich zeige denen, was man so machen kann und versuche Kontakt zu halten, Tag für Tag. Und manche kommen dann gleich auf einen zu und manche, da muss man einfach, ja, mehr investieren, mehr Geduld mitbringen, feinfühliger, feinsinniger sein, wo man andocken kann. Und ja, da ist jeder Patient anders.
Wie sind denn die Kontakte der Kinder untereinander?
Ja, es ist natürlich eine Leidensgemeinschaft. Auf der einen Seite, Kinder kommunizieren gern, wenn es passt, aber man muss einfach so sehen, die Kinder, wenn es dann passt vom Alter her, dann unternehmen die auch gern was auf Station miteinander und kennen sich über einen längeren Zeitraum, sind dann oft auch nach der Behandlung, sind die Familien in Kontakt miteinander und haben einfach ein festeres Band gewoben durch die Zeit.
Dahinter steht oder unterstützt wird das alles von unserem heutigen Studiogast sozusagen, der Jans Besondere Hilfe e.V. und Herr Florian. Jans ist hier mit im Studio, er hat ja am Anfang das Ganze vorgestellt. Wir fragen ihn jetzt gleich, wie macht das denn und wie können unsere Zuhörer ihm helfen zu helfen. Bei Radio Free FM hier in der Plattform mit Jans Besondere Hilfe e.V. Herr Florian, Jans ist selber hier und Herr Jans, wie machen Sie es denn? Wie sammeln Sie Spenden, sodass Sie wirksam auch wirklich helfen können? Und wie können unsere Hörer Ihnen helfen?
Ja, das Ganze geht natürlich nur durch gute Netzwerke. Wir haben zum einen eine große Anzahl von Kunden bei uns, die wir angesprochen haben. Wir haben Lieferanten, wir haben Freunde, die sich alle berufen gefühlt haben, hier zu unterstützen und auch zu helfen. Aber jeder kann spenden. Ja, wir haben eine Internetseite unter www.jans-besondere-hilfe.de. Dort kann jeder, wenn er Lust hat, seinen persönlichen Spendenauftrag erteilen. Man kann pro Monat diese 5 Euro spenden. Man kann aber auch eine Einmalspende hinterlassen bei uns. Wir freuen uns über alles, das da kommt. Ja, wir sammeln die Spenden, indem wir einfach auf den Verein und auf die Arbeit aufmerksam machen. Und ja, das machen wir so.
Was ist denn die größte Spende, die jemals bei Ihnen eingegangen ist?
Ja, das ist erstaunlich und wunderschön, wenn man morgens in die Bank reinschaut oder ins Internet, ins Mail und sieht immer wieder mal Spenden auch von Menschen, die man gar nicht kennt. Das beginnt, wie gesagt, bei 5 Euro und die größte Spende, das war ein Unternehmer aus Ulm, der hat seinen Geburtstag gefeiert und hat eben auf Geschenke verzichtet und hat seine Gäste angeschrieben, wenn sie ihm was schenken wollen, dann sollen sie doch bitte bei der Jans Besonderen Hilfe eine Spende hinterlassen. Und bei diesem Geburtstag sind sage und schreibe über 17.000 Euro bei uns eingegangen. Und es war wunderschön, das mitzuerleben, wie jeden Tag in kleinen Etappen diese Spenden dann eingegangen sind und wir die dann am Schluss in der Klinik abgeben durften.
Großartig. Also ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Inspiration, eine Idee, wie man das machen kann, den Herrn Jans zu unterstützen. Sagen Sie vielleicht nochmal alle Kontaktdaten durch.
Also Sie können einen Spendenaufruf bzw. eine Spende erteilen übers Internet unter www.jans-besondere-hilfe.de oder ganz einfach bei der Sparkasse Ulm, Bankleitzahl 630 500 00 mit der Kontonummer 525255, Stichwort Jans Besondere Hilfe e.V., Ihre Spende aktivieren.
Wenn wir jetzt mit dem Herrn Böhm schon einen echten Klinik-Clown hier im Studio haben, dann können wir den nicht gehen lassen, ohne dass er jetzt nochmal uns quasi als Kinder anspricht, meine Technikerin, die Eli und mich, und dass er eben nochmal die rote Nase aufsetzt und in die Rolle schlüpft, in der er aktiv ist.
Ich setze auch meinen Hut noch dazu auf, mein wallendes Haar wird offen gelegt.
So, jetzt bin ich natürlich wieder der Herr Professor Dr. Hieronymus Pinkel und soweit ich weiß, ist das der Fritz und das ist die Eli. Und jetzt nehmen wir mal an, ich bin noch gar nicht drin im Zimmer, sondern ich habe hier meinen Zettel vor mir, den ich von der Übergabe mit den Schwestern also gekriegt habe. Da schaue ich also drauf und sehe da also, die Tür ist noch zu, ihr seht mich noch gar nicht. Da steht also bei Fritz, der ist 8 Jahre alt und ist heute ein bisschen in sich gekehrt und will eigentlich gar nicht so viel Besuch, aber man kann durchaus mal reinschauen. Bei Eli, da steht jetzt also zum Beispiel, die ist 12 Jahre alt und liest gerade in ihrer Doktorarbeit, nein, nicht in ihrer Doktorarbeit, sondern in ihrem Comicheft oder macht gerade ein Videospiel und so. Also ich stehe vor dem Zimmer und denke mir, ach du Schande, ich bin gar nicht so erwünscht da vielleicht, ich darf aber rein, darf mal klopfen. So, und dann klopfe ich. Dann mache ich ganz leise die Tür auf. Eventuell kriege ich ja auch einen herein. Oft kriegt man, hört man das nicht, weil die Betten doch ziemlich weit von Dingen. Dann mache ich vorsichtig die Tür auf. Ja, und guck so. Aha, und dann sehe ich den Friedrich. Und dann sehe ich die Eli und dann sage ich, dann bin ich ganz überrascht und sage, oh, Entschuldigung. Ich dachte, hier liegen 2, 5- und 6-Jährige drin. Bin ja vollkommen falsch. Ihr braucht überhaupt keinen Clown. Ihr braucht irgendwas Erwachsenes und so. Dann habe ich praktisch, bin schon einen Schritt weiter gegangen. Bin schon einen Schritt weiter in der Tür drin. Und die gucken mich an und haben vollstes Verständnis, dass ich mich geirrt habe. Und ich gehe vielleicht noch einen Schritt voraus und sage dann, ah, Fritz, Entschuldigung, geh vielleicht hin. Reich ihm die Hand. Entschuldige mich. Fritz, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich dachte, du bist ein 5-Jähriger. Habt eine falsche Information von den Schwestern gekriegt. Tut mir leid. Also sonst hätte ich nämlich, oh Entschuldigung, jetzt habe ich hier meine Seifenblasen aus, habe ich jetzt wirklich live gemacht, seht ihr gar nicht am Radio. Auf jeden Fall sage ich vielleicht, ich hätte bei dem 5- oder 6-jährigen Friedrich, hätte ich eventuell ein paar Seifenblasen gemacht, aber da bist du viel zu alt dafür. Und dann fängt der eventuell, Seifenblasen sind ein Wundermittel, muss man dazu sagen, also das ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen, da sind dann die Seifenblasen plötzlich beliebter als ich. Ich hätte Seifenblasen gemacht, mache aber auch gleichzeitig welche und schon hat der Fritz welche gefangen und die Eli findet es immer noch ein bisschen doof. Aber dann sage ich hier, ja, ich find's auch doof. Eli, ich find's total doof. Du bist ja kein kleines Kind, spiel mal dein Videospiel. Darf ich mal gucken, was machst du da gerade? Aha, kannst man das mal ausleihen und so weiter und so fort. Du bist auch viel zu groß. Und dann bin ich praktisch schon eine ganze Weile in dem Zimmer und die haben mir zugehört, haben sogar zurückgelächelt und ich verabschiede, das geht dann ein Stück weit weiter. Manchmal tut der Fritz dann vielleicht auch noch was antworten. Ich frage ihn vielleicht, und was treibst du gerade? Ja, ich weiß, du hast keinen Bock jetzt. Und klar, habe ich vollstes Verständnis. Übrigens habe ich auch keinen Bock, aber und dann geht es so hin und her, der sagt vielleicht was, die Eli sagt vielleicht auch irgendwas und verstehst du dich mit der Eli? Ja, ihr seid doch sicher dauernd am Streiten oder irgendwas wird vom Zaun gebrochen und dann habe ich mich schon so lange unterhalten mit denen und die haben so eine Sympathie für diesen Deppen, der da reingekommen ist, weil er es überhaupt nicht blickt und haben unbemerkt dabei schon einige Lächeln sich abgerungen und haben die Seifenblasen, die ich nebenher gemacht habe und nur gesagt habe, die würde ich machen, also ich habe mehr als den Konjunktiv gemacht, haben die schon aufgefangen und haben sie zerplatzen lassen und das kann eventuell schon ein Auftritt gewesen sein. Ich sage dann, also jetzt muss ich mal gucken, wo ich wirklich hin muss, also auf dem Zettel ist ja unmöglich, was die mir da gegeben haben, also macht's gut, also es tut mir leid, also das werde ich das nächste Mal natürlich berücksichtigen und so weiter und das kann dann schon so ein Auftritt gewesen sein.
Und ein heilsames Lächeln hervorgerufen haben. Jetzt frage ich Sie drei, was sind denn so Ihre schönsten Erlebnisse im Zusammenhang mit unserem heutigen Thema? Herr Jans, ich fange mal mit Ihnen an.
Die schönsten Erlebnisse sind einfach die, wenn man von wildfremden Menschen Spendengelder überwiesen bekommt, wie gesagt, wo man gar nicht kennt. Man macht morgens das Konto auf im Internet und schaut rein und hat Spendensummen in Höhe von 500 Euro mal oder vielleicht sogar mal 1000 Euro. Und es ist einfach schön, das zu sehen, wenn man selber mal den ersten Schritt gemacht hat, eine Initiative ergriffen hat, wie andere Menschen einem dann folgen und das Ganze auch unterstützen und toll finden. Und so kann man in dieser Gemeinschaft zusammen Großes bewirken. Man muss nur beginnen und loslegen.
Frau Hartmann.
Eine kleine Anekdote. Ich bin Ja, dann auch dabei mit den ganz Kleinen zu malen. Die können dann gerade mal den Pinsel halten. Die ersten Farberfahrungen werden gemacht. Und eine sehr schöne Erinnerung war, die Eleonora, von einer anderen Nationalität, konnte auch gar nicht so viel Deutsch. Und wir hatten dann aber richtig viel Spaß. Und ich sehe sie ein halbes Jahr später, also für ein kleines Kind, das ist ein langer Zeitraum, wo sie gern auch wieder einen vergessen, sehe ich sie in der Tagesklinik. Und sie konnte auch noch nicht viel reden. Aber sie hat sich dann vom Schoß der Mutter weggekämpft und ist losgerannt, hat ein Papier geholt und hat einen Stift genommen und hat eine Sonne draufgemalt und ist mir entgegengerannt mit diesem Bild. Und ja, da musste ich sie dann einfach in den Arm nehmen. Das fand ich so schön.
Schön. Herr Böhm.
Ja, ich möchte kurz vorher vielleicht noch, bevor ich das schönste Erlebnis oder eins der schönen Erlebnisse schilder, eins noch sagen. Man denkt ja, das ist alles so kindfokussiert. Eine Minute noch. Herr Wog, gut, das schaffe ich, kann sehr schnell reden. Auf jeden Fall, wir treffen ja auch die Erwachsenen. Die Sabine trifft die Erwachsenen, da malt plötzlich Mutter und Tochter oder Mutter und Sohn an einem Tisch und die malen etwas, es entspricht ihnen beiden. Nicht etwa der eine tut was für den anderen, sondern jeder tut was gerade für sich und ist nicht fokussiert insgesamt auf die Krankheit. Und wir treffen ja auch jeden, den wir treffen, wollen wir in irgendeiner Weise bespaßen, wenn es geht. Eins der schönsten Erlebnisse, ich bin vor kurzem umgezogen, ist, habe ich von der Wand, wo ich es aufgehängt hatte, es war schon ein bisschen verblasst, ist schon ein paar Jahre her, da haben wir Urkunden gekriegt, selber gemalte, von den Kindern und da stand drauf, für die besten Klinik-Clowns, die wir je erlebt haben und sowas. Sowas ist natürlich spitzenmäßig und freut einen tierisch.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Dasein, war ein wunderbares Projekt, Friedrich Hoog.